Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Warum uns billige Lebensmittel am Ende teuer zu stehen kommen, darum geht es in dieser Umweltsendung. Wir sprechen über die externen Kosten bei der Massenproduktion, die durch verseuchtes Grundwasser oder Antibiotikaresistenzen entstehen. Wir fragen, warum Lebensmittel in Deutschland billiger sind als im europäischen Ausland und schauen auch auf die Lage der Kakao- oder Bananenproduzenten in Entwicklungsländern. Gegen die Dumpingpreise für Nahrungsmittel, als auch gegen die Verschärfung der Düngeverordnung protestieren die Landwirte in Deutschland. Dass das eine das andere bedingt, also die Massenproduktion für die Umweltprobleme sorgt, die wiederum zur Verschärfung der Düngemittelverordnung geführt haben, das wird dabei vergessen. Gestern kamen im Kanzleramt die Spitzenvertreter der vier größten Lebensmittelkonzerne mit Kanzlerin Merkel und Bundesagrarministerin Klöckner zusammen, um über die Wertschätzung für Lebensmittel und faire Preise für Nahrungsmittel zu sprechen. Bundeslandwirtschaftsminister Darin Klöckner.
Wir haben natürlich über Dumpingpreise, über Preisaggressivität gesprochen. Wir haben darüber geredet, wie kann denn für 2 Kilo Äpfel 1,11 Euro, wie soll das funktionieren?
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beklagt nach dem Treffen im Kanzleramt die Dumpingpreise. Dass die aber möglich sind, liegt auch an der Produktionsweise, die das Ministerium unter Klöckner hier im Land und auf europäischer Ebene unterstützt. So beklagt unter anderem die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass beim Preisdumping die Bundesregierung und nicht der Handel in der Pflicht sei. Wenn die Politik beim Fleisch geltendes Tierschutzrecht durchsetzen würde, dann wäre auch Schluss mit der quälerischen Massentierhaltung. Kritik an dem Treffen mit den Handelsketten im Kanzleramt kommt aber auch von der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin. Barbara Kostolnik berichtet.
Im Kern wirft die ehemalige Verbraucherschutzministerin der Bundesregierung Augenwischerei vor. Die habe nie beabsichtigt, konkrete Ergebnisse bei dem Treffen mit den Vertretern der großen Supermarktketten zu erzielen, sagte Renate Künast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Außerdem reiche es nicht, die Verantwortung für Niedrigpreise allein beim Handel zu suchen. Künast will auch die Lebensmittelindustrie und Restaurantketten in die Pflicht nehmen. Faire Preise seien eine Aufgabe der gesamten Ernährungsbranche. Bundeswirtschaftsminister Altmaier meldete sich in der Bild-Zeitung zu Wort und sprach sich dort gegen staatliche Mindestpreise oder überbordende Regulierung aus. Mindestpreise lehnt auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ab. Anders sieht es Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der linken Politiker hatte sich dafür ausgesprochen, Marktpreise zu regulieren. Wer Mindestqualität haben wolle, müsse einen Mindestpreis möglich machen. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat in einer Studie herausgefunden, dass die Menschen in Deutschland zunehmend mehr Wert auf Qualität als auf Preise legen. Vor allem jüngere Verbraucher achten auf Frische, Regionalität und wollen kleinere Produzenten unterstützen.
Die Große Koalition hatte kürzlich beschlossen, die Landwirte mit 1 Milliarde Euro zu unterstützen bei der Umsetzung der verschärften Düngeregeln. Die Bauern hier im Land protestieren aber auch gegen die Dumpingpreise in Supermärkten und Discountern. Denn im europäischen Vergleich sind die Lebensmittelpreise in Deutschland sehr niedrig. Warum das so ist, hat Helga Schmidt in Brüssel recherchiert.
Am größten sind die Preisunterschiede beim Fleisch. In Deutschland ist das Fleisch billiger als in fast allen vergleichbaren EU-Ländern. Die Franzosen zum Beispiel zahlen für 1 Kilo Fleisch 1/3 mehr als die Deutschen. Und in Österreich ist Fleisch sogar fast 50% teurer als in Deutschland. Entsprechend mehr bekommen auch die Landwirte für ihr Fleisch. Woran liegt das? Martin Häusling, Grünpolitiker im Europaparlament und selbst Landwirt aus Nordhessen, sieht eine Ursache darin, dass Deutschland zu sehr auf den Export gesetzt hat.
Deutschland ist ja in den letzten Jahren sowas wie die Fleischtheke Europas geworden. Wir produzieren die günstigen Massen an Schweinefleisch, vor allem auch an Hähnchenfleisch. Und diese Güter kommen natürlich dann auch als Billigware auf den deutschen Markt und werden da zuerst verkauft.
Tatsächlich geht 1/3 der deutschen Lebensmittel in den Export. Beim Schweinefleisch war Deutschland vor 2 Jahren sogar der größte Exporteur in der Welt. Und das ist nach wie vor das Ziel des Deutschen Bauernverbandes.
Globale Märkte erobern war doch das zentrale Motto. Wir müssen die Preisführerschaft erlangen. Und die Bauern haben leider lange mitgespielt und haben gerade diese Massenproduktion ja in erster Linie mal mitgetragen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, zu welchem Preis vermarkten wir denn das? Können wir und sollten wir in erster Linie ausländische Märkte bedienen oder nicht mit Qualitätsprodukten den eigenen Markt vor der Haustür?
Wenn deutsche Landwirte zu Weltmarktpreisen produzieren müssen, dann sind die Preise auch auf dem deutschen Markt niedrig. Nicht nur beim Fleisch, auch bei der Milch, beim Käse und bei den Eiern zahlen die Verbraucher in Deutschland weniger als im europäischen Durchschnitt. Der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament ist der CDU-Politiker Norbert Linz. Er sieht die Ursache für die niedrigen Lebensmittelpreise in Deutschland auch in der Konzentration im Einzelhandel, aber nicht nur.
Es liegt aber auch daran, dass der Deutsche als besonders preissensibel gilt bei Lebensmitteln, also viel schneller bereit ist als in anderen Ländern, auch mal den Laden, den Supermarkt zu wechseln, wo er bisher eingekauft hat.
Am billigsten sind die Lebensmittel in den östlichen EU-Ländern. In Rumänien, Polen und Bulgarien erreichen die Preise nur ungefähr 70% des europäischen Durchschnitts. Allerdings sind die Löhne hier auch viel niedriger als in Westeuropa und die Bauern können günstiger produzieren als ihre deutschen Kollegen. Der Grünen-Politiker und Landwirt Martin Häusling findet, dass andere EU-Länder erfolgreicher für ihre Landwirte Politik gemacht haben als die Bundesregierung.
Man hat lange auf Geiz ist geil gesetzt. Man hat in Deutschland nicht das gemacht, was viele Nachbarländer gemacht haben, auch auf Regionalität zu setzen, auf Warenzeichen zu setzen, zum Beispiel geschützte Ursprungszeichen.
Camembert aus der Normandie, Melonen aus dem Cavaillon. Die Franzosen setzen seit Jahrzehnten auf regionale Ursprungsbezeichnungen. Aber auch die Österreicher und die Niederländer haben Lebensmittelqualität zuletzt immer stärker mit regionaler Herkunft verbunden. Die Preise sind höher, aber die Wertschätzung für die Lebensmittel auch.
Im Moment wird viel über die Wertschätzung und eine angemessene Bezahlung von Nahrungsmitteln gesprochen, so auch gestern im Kanzleramt. Ein mehrdimensionales Thema. Zum einen wollen Verbraucher möglichst billig einkaufen, aber dieses billig produzierte Fleisch und Gemüse belastet die Umwelt, was für externe Kosten sorgt. Und somit sind diese Lebensmittel eigentlich teurer, als auf dem Kassenzettel steht. Denn der Sonderposten Kosten für die Grundwasseraufbereitung wegen Nitratbelastung, der fehlt auf dem Kassenzettel. Diese Kosten trägt nicht der Käufer eines konventionell produzierten Koteletts, diese Kosten trägt die Gesellschaft. Und so wird billiges Fleisch im Grunde subventioniert, auch von denen, die eigentlich nur Biogemüse essen. Ich bin jetzt verbunden mit dem Ökonom Volkert Engelsmann in den Niederlanden. Er betreibt die Kampagne »Die wahren Kosten von Lebensmitteln«. Herr Engelsmann, welche Kosten bei der Produktion von Billignahrungsmitteln werden denn sozialisiert? Beziehungsweise was für Nebenkosten fallen an in Maismonokulturen oder bei der Massentierhaltung?
Guten Morgen, Frau Fecke. Ja, vielen Dank für die Frage. Das sind eine ganze Reihe. Und komischerweise rechnen wir diese Kosten nicht durch in der Produktion unserer Lebensmittel, wie zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit, sauberes Wasser, Biodiversität, ein gesundes Klima oder auch Gesundheit der Verbraucher.
Können Sie ein paar Zahlen nennen? Also was kostet zum Beispiel die Aufbereitung von Grundwasser, wenn es mit Nitrat belastet ist? Oder was kostet es auch so einen Streifen Strand sauber zu machen, wenn so viele Algen gewachsen sind durch zu viel Düngemittel im Wasser, sodass einfach so kleine Gemeinden, die Tourismus betreiben, ihren Strand wieder herrichten müssen bei den ganzen Algen, die da entstehen durch zu viel Düngemittel?
Ja. Ja, so ist es. Sie nennen die richtigen Themen. Nicht alles lässt sich natürlich monetarisieren, aber dass da enorme Folgekosten, Nebenkosten entstehen, die Gesellschaft bestenfalls, aber in den meisten Fällen unsere Kinder zahlen können, das ist klar. Wenn Sie zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit nehmen, im Moment verlieren wir 30 Fußballfelder an Bodenfruchtbarkeit pro Minute laut FAO.
In Europa oder
weltweit. Laut der FAO der Vereinigten Nationen. Und das ist insgesamt 12 Millionen Hektar pro Jahr, was wir da verlieren. Unter dem Motto, wir müssen intensivieren, weil wir die Welt ernähren müssen. Das Komische ist, dass wir genau das Entgegengesetzte erreichen. Das Gegenteil erreichen, weil dadurch rechnen wir uns reich und können zwar kurzfristig vielleicht den Ertrag verbessern, aber auf Kosten von vielen Umweltschäden, die wir irgendwann wieder zahlen müssen. Also dadurch verlieren wir also mehr Hektar landwirtschaftliche Produktionsfläche, als wenn man zum Beispiel biologische Landwirtschaft betreibt.
In welchem Produktionsbereich der konventionellen Landwirtschaft fallen denn die meisten externen Kosten an?
Ich glaube, dass, ohne jetzt genaue Zahlen zu wissen, dass das eindeutig der Fleischbereich ist. wo wir sehr stark auf Produktivität setzen, eine Art Nachkriegsprinzip, wo es darum ging, um Leute zu ernähren. Und das ist von uns weggaloppiert. Inzwischen geht es um Bodenfruchtbarkeit, sauberes Wasser, Biodiversität und so weiter und Klima. Und genau das steht schwer unter Druck, wenn es um die Fleischproduktion geht, wofür Kraftfutter aus Argentinien und Brasilien notwendig ist, das in gigantischen Monokulturen angebaut wird, wodurch Böden verarmen, Wasserspiegel zerstört werden, Biodiversität verloren geht und nicht zuletzt eine Menge Stickstoffoxid, Nitrous Oxides in die Atmosphäre ausgestoßen werden, was verursacht wird durch Kunstdüngergebrauch in der Produktion und in der Anwendung. Insgesamt 15-20% der weltweiten Treibhausgase werden durch diese intensive Landwirtschaft verursacht.
Sie selber schreiben ja nicht nur Bücher über das Thema, sondern Sie sind auch Praktiker. Was bauen Sie an?
Unsere Firma baut an tropische Früchte, also wie Ananas und Mangos und Avocados, aber auch Zitrus und Trauben und Kiwis.
Das machen
Alles
Sie,
biologisch.
Ja, das machen Sie wahrscheinlich nicht in dem mediterran werdenden Klima der Niederlande, sondern wahrscheinlich eher im Süden.
So ist es, ja.
Warum ist die Produktion, die biologisch-ökologische Produktion dieser Ananas und Bananen kostenintensiver?
Ja, wir sagen immer, Bio ist nicht zu teuer, konventionell ist zu billig, solange wir die Schäden und die Kosten dieser Schäden von Bodenverarmung oder Wasserverschmutzung oder Nitratbelastung oder Biodiversitätsverlust nicht berücksichtigen. Die werden zum größten Teil in der biologischen Landwirtschaft wohl berücksichtigt. Dafür werden die Bauern, die Erzeuger, auch extra bezahlt. Denn wie ein Bauer letztens sagte, wie kann ich grün werden, wenn meine Zahlen rot sind? Nicht? Also es geht schon darum, um die Landwirte auch für ihre Ökosystemdienste, wie das dann so schön heißt, bezahlen.
Wie sieht denn so ein Ökosystemdienst aus? Nennen Sie mir ein praktisches Beispiel einfach aus Ihrer Produktion.
Zum Beispiel Ananasanbau in Costa Rica geht es um Mischkulturen, da geht es um statt Monokultur ein Biodiversitätssystem, wobei es um mehrere Produkte geht, die dort in einem Fruchtwechsel angebaut werden. Es geht auch um Wildlife Strips. Es geht aber auch darum, dass man über Kompostierung und Kompost den Boden wieder so aufbaut, dass die Wasserhaltefähigkeit zunimmt, die Biodiversität zunimmt und die Fähigkeit dieser Böden, um auch Treibhausgase zu binden, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu binden in organischem Stoffgehalt in den Böden.
Vielen Dank für dieses Beispiel. Ich sprach mit dem Ökonom Volkert Engelsmann. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, Die Preise lügen, warum uns billige Lebensmittel teuer zu stehen kommen. In die aktuelle Debatte über Lebensmittelpreise meldet sich auch Bundesentwicklungsminister Müller zu Wort. Zum Auftakt seines Besuches in Nigeria verlangte er nicht nur an deutsche Landwirte zu denken, sondern auch an die Erzeuger von Bananen, Kaffee oder Kakao in Entwicklungsländern. Markus Sambale.
Gegen die Ausbeutung von Produzenten auch in fernen Ländern zu kämpfen, das hat sich Entwicklungsminister Gerd Müller vorgenommen. Und so ist klar, dass den CSU-Mann die Diskussion über Lebensmittelpreise in Deutschland auch hier während seines Besuchs in Nigeria beschäftigt, rund 5000 Kilometer von Berlin entfernt.
Am Anfang jeden Produktes in unseren Einkaufsmärkten stehen Menschen. Und das trifft nicht nur die Produkte, die in Deutschland erzeugt werden, zu, sondern auch für die Produkte, die in den Entwicklungsländern produziert werden. Also Bananen, Kaffee, Kakao.
Müller äußerte sich zu Beginn einer Afrika-Reise, auf der er unter anderem auf die Folgen der Globalisierung aufmerksam macht, etwa wenn Waren für den deutschen Markt unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden.
Kaffeebauern überall auf der Welt leben in absoluter Armut. Und deshalb muss diese Frage auch einen internationalen Aspekt haben. Die großen Einzelhandelsgeschäfte und Ketten müssen auch darauf achten, dass in den Entwicklungsländern faire Preise bezahlt werden.
Müller beließ es bei einem Appell an die Händler. Doch immer wieder macht er deutlich, dass er deutsche Unternehmen auch per Gesetz in Haftung nehmen möchte, wenn es freiwillig nicht klappt.
Der Global Energy Monitor ist ein Forschungsnetzwerk, dessen Daten und Informationen zu fossilen Energieprojekten unter anderem von der Internationalen Energieagentur, der Weltbank oder dem UN-Umweltprogramm genutzt werden. Heute hat das Forschungsnetzwerk eine Studie vorgelegt, wonach der Gasmarkt in der EU in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll. Zu mehr Klimaschutz führt das nicht, sagen Kritiker. Kai Rüßberg berichtet.
In der EU sind in den nächsten Jahren öffentliche und private Investitionen in Gasinfrastruktur in gewaltiger Größenordnung geplant. Das weist der Bericht des Global Energy Monitor GEM nach, in dem alle Gasinvestitionen in Planung oder Bau aufgelistet werden. Insgesamt sollen Pipelines, Verladungshäfen oder Gaskraftwerke für 117 Milliarden Euro gebaut werden. Die Investitionen würden Europas Gasimportkapazitäten um 30% erhöhen, fasst der Direktor des GEM, Ted Nace, zusammen.
These are investments that will last for 30, 40 years, maybe even 50.
Die Gasinvestitionen werden 30 bis 40 oder sogar 50 Jahre in Betrieb sein. Aber Ziel der europäischen Regierung ist es eigentlich, fossiles Gas bis 2050 auslaufen zu lassen und es bis 2030 deutlich um 40% zu reduzieren. Warum sollte man also 100 Milliarden Euro investieren in Anlagen, die zur Mitte des Jahrhunderts nicht mehr genutzt werden sollen? Dabei würden diese Kapazitäten für Erdgas gar nicht benötigt, so der GEM. Bereits die aktuell vorhandene Kapazität sei 1,8 mal so groß wie der aktuelle Bedarf. Nace befürchtet, wenn die Kapazitäten aufgebaut würden, ein Lock-in-Effekt. Eine Festschreibung auf viele Jahrzehnte. Der Lock-in-Effekt bedeutet, wenn man Kapazitäten für nicht benötigte Anlagen aufbaut, wird es schwieriger, auf die neuen nachhaltigen Anlagen umzustellen. Zudem wird dafür das Geld weggenommen. Allein in Deutschland sind 15 Milliarden Euro an Investitionen für LNG-Gas geplant. Das ist verflüssigtes Erdgas, das vor allem per Schiff angeliefert wird. Darin enthalten sind Investitionen in geplante oder in Baubefindliche Pipelines für 4,5 Milliarden Euro, LNG-Terminals für knapp 2 Milliarden Euro sowie Gaskraftwerke für fast 9 Milliarden Euro. Claudia Kempfert, Energieanalystin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hält diese Planung ebenso für unnötig und schädlich für einen Umstieg auf erneuerbare Energien.
Wir denken sogar und haben das in einer Studie nachgewiesen, dass man damit den Umstieg hin eben zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien eher behindert als unterstützt. Erneuerbare Energien sind heute schon preiswerter als fossiles Erdgas. Und aus dem Grund braucht man eben keine neue fossile Erdgasinfrastruktur.
Die Studie des GEM hält sie für hilfreich. Sie zeige, dass Deutschland und die EU diese Ausbauvorhaben überdenken müsse.
Na, wir planen ja eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Und da ist die Frage, ob man überhaupt noch fossile Infrastruktur in dem Umfang benötigt. Jetzt gerade die fossile Erdgasinfrastruktur rechnet sich nur, wenn man sehr lange Zeiträume im Blick hat, also mehrere Jahrzehnte.
NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verteidigt aber die Ausbauplanung der Erdgasnutzung.
Ich glaube, dass wir auf mittlere Sicht in Europa und auch in anderen Teilen der Welt einen wachsenden Gasbedarf haben werden, aufgrund der Tatsache, dass Länder wie Deutschland ja nicht nur aus der Kernenergie aussteigen, sondern eben auch aus der Kohleverstromung. Und bei der Kohleverstromung haben wir natürlich auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, wir haben auch entsprechend die Wärmeauskopplung.
Pinkwart sieht insbesondere für Nordrhein-Westfalen einen Bedarf aufgrund dessen, dass künftig kein Erdgas mehr aus den Niederlanden geliefert werden wird. Zudem sei der Ausbau eine Brückentechnologie hin zu Gasen aus erneuerbaren Quellen in Zukunft. Die Kritiker von GEM halten dem entgegen, wenn noch Jahrzehnte fossiles Gas verbrannt würde, würden die Klimaziele außer Reichweite geraten. Nach Prognosen der EU-Kommission muss vielmehr die Nutzung von fossilem Gas um 29% reduziert werden, um die 2030 Klima- und Energieziele noch zu erreichen.
Über klimaschädliche Gasprojekte berichtete Kai Rüßberg.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn Ehepaare ein gemeinsames Testament erstellen, entscheiden sie sich oft für das sogenannte Berliner Testament, um den überlebenden Ehepartner vor den Interessen anderer Erben zu schützen. Doch dabei gilt es einiges zu beachten. Hilde Braun im Verbrauchertipp.
Das wichtigste Motiv für Eheleute, ein Berliner Testament zu erstellen, ist die wirtschaftliche Absicherung des überlebenden Ehepartners. Er wird als Alleinerbe eingesetzt. Die Kinder werden in der Regel als Schlusserben eingesetzt und erben erst dann, wenn ihr zweiter Elternteil verstirbt. Klaus-Peter Lindow ist Notar in Essen.
Von einem Ehegattentestament kann sich natürlich jeder Ehegatte, solange beide noch leben, wieder lösen, indem er das Testament widerruft. Da sind aber bestimmte Formen zu beachten. Auch dieser Widerruf muss förmlich dem anderen zugehen, damit er nicht überrascht wird, dass sich der eine lossagt.
Nach dem Tod des ersten der beiden ist das nicht möglich. Es entsteht eine Bindungswirkung beim Berliner Testament.
Und das bedeutet, dass der länger Lebende nicht mehr anders von Todeswegen verfügen kann. Wenn also beispielsweise im Ehegattentestament angeordnet ist, dass die beiden Kinder Erben des länger Lebenden werden sollen, und der länger lebende Ehegatte sich dann mit einem Kind nicht mehr gut versteht und würde es gerne ändern und nur das liebe Kind bedenken wollen, dann wäre diese Möglichkeit nicht mehr gegeben.
Um dem Überlebenden Änderungen des Testaments nach dem Tod des Partners zu ermöglichen, sollten die Eheleute das bereits beim Aufsetzen des Testaments berücksichtigen, zum Beispiel durch den sogenannten Änderungsvorbehalt.
Dann muss man aber sich über Folgendes im Klaren sein. Erstens könnte es ja sein, dass der länger Lebende dann ein neues Testament macht und die Kinder, die gemeinsamen Kinder, gar nicht berücksichtigt, weil er noch in hohem Alter einen neuen Lebensabschnittsgefährten hat und den so toll findet, dass der auf einmal alles bekommen soll. Das wäre wahrscheinlich nicht im Sinne des erstversterbenden Elternteils. Und zum Zweiten muss man überlegen, dass man damit vielleicht die Kinder geradezu dazu drängt, den Pflichtteil geltend zu machen.
Die Kinder werden beim Berliner Testament als sogenannte Schlusserben beim Tod eines ihrer Eltern quasi zunächst enterbt. Sie können allerdings beim überlebenden Elternteil den Pflichtteil des Erbes des Verstorbenen einfordern. Das kann aber gravierende Folgen für den überlebenden Elternteil haben, denn der muss möglicherweise sein Haus verkaufen, damit er dem einfordernden Kind den Pflichtteil ausbezahlen kann, von den moralischen Folgen einmal ganz abgesehen. Eine Strafklausel im Berliner Testament soll das verhindern.
Die würde besagen, sollte eines der als Schlusserben eingesetzten Kinder gegen den Willen des Längerlebenden von uns ein Pflichtteil geltend machen und auch erhalten, dann soll es nicht Erbe des Längerlebenden sein, sondern ist dann auf den Tod des länger lebenden Elternteils auch auf den Pflichtteil verwiesen.
Heiratet ein Ehepartner nach dem Tod erneut, kann das finanzielle Nachteile für die Kinder bedeuten, denn dem neuen Ehegatten stehen Erb- und Pflichtteilsansprüche in voller Höhe zu. Das gilt auch für Kinder, die daraus hervorgehen oder adoptiert werden.
Wenn ein neuer Pflichtteilsberechtigter hinzutritt, in Form eines neuen Ehegatten oder eines Kindes, dann kann man das Testament, dafür gibt es aber zeitliche Rahmenbedingungen, kann man es anfechten und es insgesamt vernichten.
Sind Eheleute sehr vermögend, muss der überlebende Partner und auch die Kinder möglicherweise steuerliche Nachteile beim Berliner Testament in Kauf nehmen. Bis zu einem Betrag von 400.000 Euro ist das Erbe steuerfrei. Bei Scheidung der Eheleute vor dem Tod ist das Testament unwirksam.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit meinem Kollegen Stefan Heinlein und den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Heuschreckenplage in Ostafrika. Somalia ruft deshalb den Notstand aus. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.